Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Unsere zweite Folge zur Frauengesundheit widmen wir dem Thema Verhütung. Ein Thema, das das Leben von Frauen maßgeblich verändert hat. Wir gucken uns an, wie sich Verhütungsmethoden historisch entwickelt haben, welche Optionen es heute alle gibt und auch für Männer, das ist uns ganz wichtig, und wie die hormonelle Verhütung unseren Nährstoffbedarf verändert. Das gucken wir uns heute an.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host dieses Podcasts. Anne, räumen wir doch direkt zu Anfang mal mit ein paar Mythen rund um das Thema Verhütung auf. Das Abgefahrenste, was ich gefunden habe, war: Cola hilft beim Verhüten. Das Gerücht besagt, dass Cola zweckentfremdet als Scheidenspülung vor einer Schwangerschaft schützt.
Also das ist sowas von unglaublich. Also es ist wirklich, ne, wer das Gegenteil beweisen kann, ne, der möge es beweisen, aber es ist wirklich kompletter Unsinn, denke eher gefährlich. Mhm. Und auch die Säure wird die Scheidenflora massiv schädigen können und auch so das Risiko für bakterielle Vaginosen oder aufsteigende Infektionen dramatisch verschärfen. Also bitte nicht.
Bullshit. Okay. Der zweite Mythos: Es gibt nur Kondome für Männer.
Das ist auch falsch, weil es gibt sogar inzwischen Kondome für Frauen, die sogenannten Femidome. Also diese werden in die Scheide eingeführt und bieten Frauen die Möglichkeit, sich selbstbestimmt vor Geschlechtskrankheiten zu schützen.
Gute Sache. Dann noch ein weiterer Mythos: Mit Verhütungsring kann Frau keine Tampons benutzen.
Das ist auch falsch, denn auch mit dem Verhütungsring können Tampons benutzt werden. Aber es muss sichergestellt werden, dass der Ring tief genug eingesetzt wird in die Scheide. Und nachdem der Tampon dann entfernt wurde, sollte stets auch überprüft werden, ob der Ring noch richtig sitzt.
Es ist schon ein interessantes Thema, ne? Wenn wir heute so über Verhütung sprechen, denken die meisten sofort an die Pille, an die Antibabypille. Dabei ist die Geschichte der Verhütung ja so viel älter.
Ja, ja, das ist ja, wenn man da historisch einsteigt, wirklich sehr interessant. Also schon vor Tausenden von Jahren versuchten Menschen zu verhüten. Im alten Ägypten etwa 1850 vor Christus nutzten Frauen beispielsweise Mischungen aus Honig, Akazienfasern und Pflanzenextrakten, die sie in die Vagina einbrachten. Und diese frühen Methoden hatten tatsächlich teilweise eine gewisse Wirkung, weil einige von diesen genutzten Pflanzen natürliche Spermien-Hemmstoffe enthalten haben. Und auch im antiken Griechenland und Rom, da suchte man vor allem die Frau nach Lösungen. Zum Beispiel eine bekannte Pflanze war Silphium, die als eine Art natürliche Verhütung genutzt wurde. Sie war so begehrt, dass sie angeblich ausgestorben ist. Und also über viele Jahrhunderte blieb Verhütung eine unsichere, vage Sache. Sie war wenig erforscht und sie war im Sinne damals immer gesellschaftlich auch tabuisiert.
Im 20. Jahrhundert kam dann der Game Changer, die echte Revolution, die Einführung der Antibabypille in den 60ern. Zum ersten Mal konnten Frauen ihre Fruchtbarkeit relativ zuverlässig selbst kontrollieren. Also der Wendepunkt, würde ich sagen.
Ja, also das hat nicht nur die Medizin, natürlich auch die Gesellschaft massiv verändert. Also Frauen konnten Ausbildung, Karriere, Familienplanung selber stärker bestimmen. Und es war nicht mehr so eine unsichere Komponente. Und übrigens ab 1961 durften erstmals Apotheken damals in Westdeutschland die Antibabypille verkaufen, aber nicht an alle Frauen. Damals hat die Bundesregierung festgelegt, dass sie zunächst nur auf Rezept und nur für verheiratete Mütter zu haben war. Mhm. Das ist auch interessant, was sich da inzwischen getan hat. Und doch, obwohl die Pille lange als der Goldstandard der Verhütung galt, hat sich inzwischen, muss man ganz klar sagen, ich denke auch zum Glück, ja, die Perspektive von Verhütung in den letzten Jahren massiv verändert. Und viele Frauen fragen sich auch zum Glück heute mehr und selbstbewusst, welche Methode passt wirklich zu meinem Körper und meiner Gesundheit. Also der Trend geht wirklich weg von diesem, ja, one size fits all und juhu, ich schluck die Pille, hin zu einer individuellen, gesünderen Verhütung. Hm. Das war in meiner Jeunesse noch anders, ja. Hm. Da galt also wirklich eher die Pille als Standard oder Pille, ne, auch wenn Leute Akne hatten, wurde auch immer sehr großzügig, na, dann nimm doch die Pille und dann tut die Regel nicht so schlimm weh. Es sind alles Argumente, aber ja, wir kommen jetzt noch zu den ganzen Pros und Cons. Ja, genau.
Ja, ja, die Pille wurde damals auch bei mir in meiner Jugend auch einfach wahnsinnig schnell und sofort verschrieben. Also das hat beim Arzt keine Viertelstunde gedauert, da war man da wieder draußen und hatte das Rezept in der Hand. Und das ist schon ja, sehr krass gewesen, wie schnell das ging. Jetzt im Nachhinein, damals war ich froh, weil das einfach flott ging und Frauenarztbesuch war ja auch nichts Schönes. Muss man ja auch dazu sagen, wenn man so als junges Mädchen da zum ersten Mal so hingeht. Und ja, deswegen, also das war mit Abstand betrachtet, ist das jetzt nicht mehr so cool. Aber so war es halt damals.
Ja, und genauso wird man in 50 Jahren auf das, was wir heute wissen, zurückblicken und so nach interessant. Ne? Mhm. Trotzdem denke ich, es gibt so ein paar bestimmte zeitlose Dinge, die sich wirklich bewahrheiten werden. Obwohl Wissenschaft ja auch immer ein Streit von Argumenten ist und es eigentlich das Gewissen jedes guten Wissenschaftlers sein muss, sich ständig zu hinterfragen.
Dann hinterfragen wir doch jetzt auch mal noch die Antibabypille. Wir gucken uns jetzt aber die wichtigsten Verhütungsmethoden alle an. Da gibt es übrigens den sogenannten Pearl-Index, das sei vorhergesagt, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Beispiel, wenn 100 Frauen ein Jahr lang dieselbe Methode nutzen und eine ungewollt schwanger wird, dann liegt der Pearl-Index bei 1. Das entspricht etwa 99% Schutz. Also je niedriger der Index, desto sicherer soll die Verhütungsmethode sein, weil wir da gleich öfter noch drauf kommen werden. Dann nehmen wir die hormonelle Verhütung, die Antibabypille. Erklär uns die mal näher. Was passiert da genau?
Genau, also sie ist die bekannteste, aber nicht die beliebteste. Das hat sich total verändert. Also haben im Jahr 2011 noch mehr als die Hälfte von befragten Frauen auf die Pille gesetzt, waren es zuletzt nur noch 38%. Also stattdessen wird jetzt das Kondom immer beliebter. Und das liegt einfach daran, die Pille enthält synthetische Hormone, meist ja eine Kombination aus Östrogen und Gestagen oder nur Gestagen, das nennt man dann die Minipille. Diese Hormone verändern den Schleim am Gebärmutterhals und unterdrücken den Eisprung. Und man muss auch sagen, bei korrekter Anwendung, also jetzt nicht, wenn man Durchfall hat und dann, ne, ein bisschen was flöten geht, dann liegt die Sicherheit bei über 99%. Und trotzdem entscheiden sich immer mehr Frauen bewusst dagegen, einfach auch, weil man wirklich weiß aus Erfahrung und aus der Studienlage, es kommt zu Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, auch das Thromboserisiko kann signifikant erhöht sein, vor allem, wenn man auch eine unerkannte quasi Störung der Gerinnung hat. Das gibt es ja auch angeborene Dinge wie Protein C, Protein S Mangel, das nicht zu wissen und dann parallel zu rauchen. Es gibt dann einfach auch wirklich ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall und Thrombose. Und auch dieses bessere Körpergefühl einfach zu hinterfragen, will ich jetzt immer extrem in den natürlichen Zyklus eingreifen. Und nochmal zur Einschätzung dieses Thromboserisikos. Hier muss man sagen, ab dem Alter 35 ist es so eine magische Zahl, wo man wirklich sagen muss, dass das Thromboserisiko durch Östrogen spürbar ansteigt.
Und es gibt ja auch das Problem bei der Pille, wenn man dann Magen-Darm-Infekte und Durchfall hat, dann ist die Wirkung ja auch nochmal durch andere Medikamente beeinflusst. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, den man nicht vergessen darf.
Absolut.
Neben der klassischen Pille gibt es weitere hormonelle Methoden, sogenannte Verhütungspflaster und den Hormonring.
Genau, also beide, wenn man jetzt nur auf die Sicherheit schielt, haben vergleichbare Sicherheiten wie die Pille, der Ring und das Pflaster. Die geben die Hormone kontinuierlich ab und vermeiden so die Einnahmefehler. Und bei der Hormonspirale wird lokal Gestagen freigesetzt. Die wirkt so etwa 3 bis 8 Jahre und die reduziert auch oft sehr starke Regelblutungen. Das ist also dann für viele Frauen ein Vorteil. Und dann gibt es auch noch Hormonstäbchen und 3-Monats-Spritzen. Die gelten ebenfalls als sehr sicher in der Verhütung und erfordern jetzt keinen täglichen Aufwand. Also beide geben ausschließlich das Hormon Gestagen ab. Und Vorteil ist hier, dass die Frauen im Alltag jetzt keinen großen Aufwand haben, dass auch der sogenannte Pearl-Index sehr niedrig ist. Der Nachteil ist, der Zyklus kann unregelmäßig werden und bei der Spritze kann im Fall einer Unverträglichkeit nicht kurzfristig darauf reagiert werden. Was man sagen muss, die Methoden haben den Vorteil, dass man jetzt nicht täglich dran denken muss, aber es sind wieder Hormone, die dem Körper zugefügt werden, mit allen Bedenken, Risiken, Argumenten dafür und dagegen, die man abwägen sollte.
Es gibt noch viele, viele andere Verhütungsmethoden, auch für Männer. Auf die kommen wir natürlich gleich noch. Aber erstmal die Frage, wie verändert denn die hormonelle Verhütung unseren Bedarf an Nährstoffen? Sind das auch so Nährstoffräuber?
Absolut, absolut. Und da denke ich mir immer, meine Güte, das ist ja etwas, was vor 20, 30 Jahren noch kaum bedacht wurde. Aber auch noch, denke ich mir, heute nicht die Regel ist, dass man einfach das unmittelbar in das Aufklärungsgespräch mit einbaut. Wenn jemand sich für die Pille entscheidet, das Rezept über den Tisch geht, dass da wirklich ganz klar Nährstoffe geräubert werden. Vor allen Dingen, weil die Pille als orale Medikation einen starken Leber-Pathway hat. Und die Leber ist ja auch quasi unser Nährstoffbunker. Die ist ja Langhorndamm der Entgiftung, aber auch Langhorndamm des Stoffwechsels. Und deswegen muss man hier auch ganz klar sagen, da scheidet die Hormonspirale besser als die Pille ab, weil da dieser Pathway im Körper, die hormonelle Wirkung, nicht so systemisch ist. Und weil die Pille auf die Leberenzyme wirkt, weil sie auf Transportproteine und antioxidative Systeme wirkt, kann sie langfristig den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen sogar deutlich erhöhen. Also vor allen Dingen an Folsäure, Vitamin B2, B6, B12, Vitamin D, Zink, Selen und Magnesium. Das sind alles Bausteine, die wir für die Energie, die Arbeit der Mitochondrien, für die Regeneration, für die Entgiftung und für das hormonelle Ausgeglichensein brauchen. Und Studien, teils auch in Form von sehr großen Meta-Analysen, also sehr umfassende Datenmengen, zeigen signifikant, dass die Einnahme oraler Kontrazeptiva, also der Pille, mit signifikant niedrigen Konzentrationen zum Beispiel von Folsäure einhergeht. Also, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wer schwanger werden möchte oder auch eine komplikationsfreie Schwangerschaft erleben möchte, muss auf eine ausreichende Folsäureversorgung achten. Und da ist auch nochmal ein ganz großes Warnsignal. Bei Folsäure-Supplementation muss man auf die aktivierte Folsäure achten. Es reicht nicht, eine normale Folsäure einzunehmen. Und was mich auch sehr berührt hat, ich kenne Fälle, wo trotz einer Folsäure-Substitution in der Schwangerschaft es zu Neuralrohrdefekten beim Kind gekommen ist, sodass ich mir natürlich die Frage stelle, woran lag das? Lag das daran, dass einfach schon durch eine langjährige Einnahme einer Pille einfach der Bedarf an Folsäure so hoch war, die Speicher so rapide leer waren, ne, dass es in dieser Frühschwangerschaft so eine Mangelsituation gab? Oder ist die Folsäurezufuhr zu spät erfolgt? War die Präparatezufuhr mangelhaft? Oder war es ein Präparat nur mit Folsäure und nicht aktivierter Folsäure? Vielleicht kommen da auch viele, viele Dinge zusammen. Aber das sollte man dringend beachten. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan, gerade junge Frauen auf dem Weg in den Kinderwunsch zu ermutigen und zu begleiten, weil hier kann man so viel Gesundheit für sich selbst und für das werdende Kind schaffen, wenn man einfach schon in der Phase, wenn man schwanger werden will, mal hinterfragt, wie ist meine Nährstoffversorgung? Ne? Ein guter Omega-3-Spiegel schützt auch vor einer Schwangerschaftsdepression. Mhm. Das sind alles wichtige Argumente. Und wenn man mit einem guten Selenspiegel, guten Jod, Eisenspiegel, Vitamin D, B-Vitaminen, Folsäure, Zink etc. ins Rennen geht. Sorry, wenn ich jetzt was gedoppelt gesagt habe, es ist einfach so doppelt wichtig, dann wird man auch ganz anders, ja, quasi das Willkommenshaus für so einen kleinen neuen Menschen sein.
Mhm. Ja. Ja, sehr schön.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Und was natürlich auch wichtig ist, auch andere Nährstoffe wie Vitamin K, A, Kupfer spielen da auch eine Rolle. Also zum Beispiel, je nachdem, wie hoch der Zinklevel ist, das hängt mit dem Kupfer zusammen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Menschen, die Nahrungsergänzungen nehmen, überhaupt wissen, was sie da tun, wenn sie unkontrolliert und unbedacht, ja, viel muss nicht immer viel helfen. Man muss wissen, was man tut und wie auch was wirkt. Nur mal so, by the way, Zink wirkt auf die Blutgerinnung. Mhm. Also wer ein erhöhtes Thromboserisiko hat, der sollte auch schauen, wie er Zink dosiert. Mhm. Also das kann man mal ein paar Tage höher dosieren beim grippalen Infekt, würde ich auch immer machen. Aber das muss man einfach wissen. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, Dinge zu messen, Dinge zu machen und dann nochmal Dinge zu messen, um wirklich die Menschen optimal versorgt zu wissen.
Mhm. Jetzt war das die orale Einnahme von hormoneller Verhütung, also sprich von der Pille. Wie sieht es denn aus mit denen, die wir in den Körper einführen, also nicht oder die Mittel, die nicht durch den Magen gehen?
Also es gibt ja die nicht orale hormonelle Methode, zum Beispiel die Hormonspirale, Hormonringpflaster. Da ist die Datenlage zur Mikronährstoffversorgung, muss man ganz klar sagen, deutlich begrenzter. Es gibt da so eine eher aktuellere systematische Übersichtsarbeit. Da hat man jetzt mal die Ernährung auch betrachtet und fand, dass die Nutzerinnen von diesen nicht oralen Methoden im Mittel einen höheren Hämoglobinwert hatten als die Frauen, die die Pille anwendeten und vermutlich auch wegen einer geringeren Menstruationsblutung. Insgesamt muss ich aber sagen, fanden sich nur wenige konsistent belegbare Effekte von der hormonellen Verhütung auf klassische Ernährungsoutcomes, also wie Body Mass Index oder andere Nährstoffmarker. Man muss sagen, die Forschungsgruppe bewertet die Evidenzqualität dieser Arbeit eher als so mittel bis niedrig. Ne?
Und wie merke ich das, wenn ich einen Nährstoffmangel durch Verhütungsmittel habe? Welche Symptome sind das?
Also man kann das natürlich nie immer spezifisch zuordnen, aber was man schon sagen kann, ein B-Vitaminmangel macht extrem oft müde. Auch ein Eisenmangel, ein Leistungsabfall, Blässe, Schwindel, Kopfschmerzen, Infektanfälligkeit, Kurzatmigkeit bei Belastung. Das hat man oft bei Folsäuremangel, also Vitamin B9 und B12-Mangel. Bei B6 und anderen B-Vitaminen ist man auch manchmal reizbar, die Stimmung schwankt, man ist depressiv, die Konzentrationsprobleme nehmen zu. Also kann auch einfach nur eine depressive Verstimmung sein, angemerkt Schlafstörungen. Häufig hat man auch eine brennende Zunge, auch bei B12 oder eingerissene Mundwinkel. Und auch möglich bei Magnesium- und Zinkmangel sind ganz oft Muskelkrämpfe nachts in den Waden, Muskelzuckungen am Auge, Spannungskopfschmerzen bei Migräne oder sich innerlich unruhig fühlen. Der Schlaf kann schlechter sein und man ist insgesamt nicht so stressresistent. Oft bei Zinkmangel sieht man manchmal so kleine weiße Fleckchen an den Nägeln. Das führt jetzt nicht zu einem Symptom, was einen nervt, aber oft hat man dann auch eine schlechtere Wundheilung. Oder ne, man steckt den Infekt, den die Kollegin im Büro hat, schlechter weg, wenn man ihn sich einfängt. Die Haut ist insgesamt trockener und neigt zu Rötungen und Entzündungen. Akne verschlechtert sich übrigens. Gruß an unsere Zuhörerin. Neulich die Akne hatte unter B12-Einnahme, kann natürlich auch noch ein Zinkmangel das Ganze dramatisieren. Und auch Haarausfall geht mit Zinkmangel und Eisenmangel einher. Und dann ganz, ganz oft übersehen ist der potenzielle Vitamin-C-Mangel. Auch der macht infektanfälliger, Wundheilung läuft langsamer, man ist müde. Und ganz typisch ist auch Zahnfleischbluten und dass man sehr leicht zu blauen Flecken neigt. Also wenn man sich die Zähne putzt und wirklich leicht da kleine Blutspuren sich auf der Zahnbürste finden, dann würde ich immer unbedingt mit dem Vitamin C in Dialog treten, ja.
Ja, sehr interessant.
Also das ist immer wichtig. Und man sollte natürlich gucken, das muss jetzt nicht mit einem Nährstoffmangel zusammenhängen. Es ist auch immer da zu bedenken, wie ist die Zeitachse, wie ist die zeitliche Entwicklung. Also haben sich die Symptome wirklich unter der Einnahme der Pille verstärkt oder nicht? Es muss ja nicht zwingend an der Pille liegen, aber es riecht schon ein bisschen danach.
Wenn wir hormonell verhüten, es machen ja immer noch sehr viele Frauen, welche Lebensmittel sind dann gut für uns? Und sollte ich meine Werte vorher übers Blutbild nochmal abchecken lassen?
Also wer es jetzt sehr, sehr modern und bewusst machen will, dem würde ich empfehlen, vor Einnahme der hormonellen Verhütungsmittel Blutwerte checken zu lassen auf die genannten Nährstoffe, die ich eben nannte, vor allem die B-Vitamine, aber auch Zink, unbedingt prüfen lassen und würde auch Magnesium checken und Omega-3. Und dann, je nachdem, wie die Werte sind, natürlich erstmal auch über die Ernährung arbeiten. Vitamin-B-reiche Lebensmittel sind zum Beispiel grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Eier, Vollkornprodukte, wer mag Fisch, Geflügel, Magnesiumquellen, Nüsse, Kerne, Samen, Cashewkerne zum Beispiel. Hülsenfrüchte sind auch hier ganz gut oder Haferflocken. Ich persönlich liebe einen heißen Kakao. Also mein Kakaochen.
Mit dem Backkakao, also, muss man dazu sagen, ne? Der dunkle.
Richtig, mit dunklem Rohkakao, einfach mit Wasser aufgießen und einem schönen Milchersatz. Ich finde, das schmeckt wunderbar. Und das ist aus vielerlei Gründen ein echtes Longevity-Anti-Aging-Getränk. Und liefert mir aber auch eben das wichtige Magnesium. Ich nehme aber auch noch zusätzlich Magnesium als Ergänzung ein. Aber ich liebe den Kakao sehr. Und Omega-3-Fettsäuren würde ich immer ergänzen. Ja, auch über Walnüsse, Leinsamen, Chiasamen, wer mag fetter Fisch. Und über ein hochwertiges, frisch gepresstes Algenöl. Und auch Antioxidantien, also zum Beispiel Beeren, buntes Gemüse, Kräuter. Einfach hier die Ernährung nicht vernachlässigen.
Wir haben jetzt über die Statistiken schon rausgefunden, dass immer mehr junge Frauen sagen, nö, keine Hormone mehr, keine Pille mehr. Deshalb kommen wir jetzt noch zu den hormonfreien Verhütungsalternativen. Die bekannteste ist die Kupferspirale oder Kupferkette. Wie funktionieren die?
Also Kupfer ist interessant, das wirkt toxisch auf die Spermien und verhindert so die Befruchtung der Eizelle und gleichzeitig verändert es die Gebärmutterschleimhaut, also sodass sich die befruchtete Eizelle nicht mehr richtig gut einnisten kann. Und diese Methode kann je nach Modell 3 bis 5 Jahre wirken. Sie hat den Vorteil, dass sie den natürlichen Zyklus nicht beeinflusst. Allerdings berichten einige Frauen über doch stärkere und schmerzhaftere Menstruationen. Und wenn man sich jetzt fragt, für wen ist das geeignet, dann könnte man sagen, sie ist geeignet vor allem für Frauen ab 50, da sie tatsächlich immer noch schwanger werden können und durch eine hormonelle Verhütung die Thrombosegefahr einfach nochmal ansteigt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sterilisation. Da liegt der Pearl-Index bei 0,1 bis 0,3. Sie ist also eine sehr sichere Methode und wird genutzt, wenn der Kinderwunsch definitiv abgeschlossen ist. Ist aber auch eine sehr invasive Form. Muss ich auch mal, ist ja einfach nicht so gemacht. Ne?
Dann haben wir noch die sogenannte Barrieremethode, besser bekannt.
Die Mauer.
Die Mauer, ja, besser bekannt als Kondom.
Ja, also das hat natürlich einen großen Vorteil. Es schützt nicht nur vor Schwangerschaft, sondern auch für sexuell übertragbaren Infektionen. Hier muss ich aber auch sagen, also ich würde da nicht nur die klassischen Geschlechtskrankheiten nennen wollen, wie Syphilis, die finde ich, und das finde ich absolut gruselig, auf sowas von einem Vormarsch ist, Ja, die ist ja so ansteckend, dass so viele Hautärzte, früher hat man da ja auch noch so am Finger, mit dem Finger an bestimmten Wunden gekratzt, dass man da, also man war ja so schnell selber angesteckt. Und die Syphilis fällt ja auch zum Beispiel gar nicht oft gleich auf. Manche merken das erst 20 Jahre später. Ne? Da kommt es dann im Endstadium zu gummiartigen Klumpen im Gehirn. Also gruselig. Ja, nee, wirklich katastrophal. Und was ich so spannend finde, ist, ich denke, man schützt sich vielleicht auch viel vor vielen anderen Erkrankungen. Das wird natürlich nicht so leicht untersucht, aber mir sagt uns ja nicht nur mal ein Beispiel. Bei Hunden wird meines Wissens zum Beispiel eine Erkrankung, die Babesiose, das ist auch eine durch Zecken übertragene Erkrankung, auch ist in den Spermien von Hunden nachweisbar. Mhm. Ich unterhalte mich ja wahnsinnig gerne mit meinen tierärztlichen Kollegen und Kolleginnen. Und weil ich denke, es macht doch total Sinn, sich da mal auszutauschen. Nur weil der Hund das hat oder die Katze, ich meine, Katzen sind Toxoplasmose-Deluxe-Überträger. 60% der Deutschen hatten Toxoplasmose, ne? Ohne es zu wissen. Kann man auch sehr alt mit werden, jetzt nicht in die Panik gehen. Aber wer sagt uns denn nicht, dass wir uns mit einem Kondom noch vor ganz anderen Sachen schützen? Und deswegen würde ich das immer empfehlen, es sei denn, man sagt, jetzt würde ich gerne mit diesem Zaubermenschen mich vergrößern wollen. Deswegen finde ich das wichtiger denn je. Mhm. Und es wird auch beliebter. Also mittlerweile nutzen es etwa 53% und vor 20 Jahren waren es nur 36% der Menschen mit Geschlechtsverkehr. Man muss aber sagen, das finde ich auch wichtig zu sagen, dass man beim Kondomkauf auch mal daneben liegen kann.
Oh mein Gott, also, ja, sowas von. Schickt die Männer nicht los, um Kondome zu kaufen.
Aber das ist aber wirklich in der Tat ein Thema. Mm. Wenn die Größe nicht sitzt, dann ist es nicht nur genussschmälernd, sondern auch potenziell nicht die beste Methode der Verhütung. Ja. Und das sogenannte Femindom, ich finde den Namen sehr drollig, aber den hatten wir eben schon mal in den Mythen angesprochen, da liegt der Pearl-Index auch wirklich nicht sehr gut, sondern nur bei 5 bis 25.
Ja, es sind sogar 82,4% der Männer, die ihr bestes Stück in zu große oder in zu kleine Kondome packen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ja.
Und deswegen liegt, glaube ich, auch der Pearl-Index nicht so gut, ne? Bei 9 bis 20.
Richtig.
Ich finde das überhaupt keine gute Zahl.
Nee, das ist keine gute Zahl. Insofern ist das jetzt nicht die Verhütungsmethode, um eine nicht gewollte Schwangerschaft zu verhindern, sondern es ist dann wahrscheinlich noch besser, um sich nicht irgendwas anderes einzufangen. Aber ähnlich auch wie beim Femidom. Ja, dem quasi Kondom für die Frau. Es hat einen ähnlich schlechten Pearl-Index. Wahrscheinlich dann auch wie hier ein Anwendungsfehler. Mhm. Und dann haben wir noch natürlich die anderen Barrieren, wie das Diaphragma oder die sogenannte Portio-Kappe. Das sind die Barrieren, die vor dem Geschlechtsverkehr von der Frau eingesetzt werden und die mechanisch verhindern, dass die Spermien in die Gebärmutter hochkrabbeln. Die werden auch häufig mit einem Spermizid, also samenzellenabtötenden Cremes oder Gelen, verwendet. Und was man sagen kann, von Vorteil ist, dass diese Verhütungsmittel einfach nur bei Bedarf in den Körper kommen. Der Nachteil ist aber auch zu nennen, denn sie richtig anzuwenden, sie richtig auszuwählen und einzusetzen, erfordert eben eine gewisse Akribie, Übung und auch einen gewissen Aufwand.
Ja. Spontaner Sex ist da nicht so wahrscheinlich.
Das wäre eine schöne Woody Allen-Filmszene. Ich finde ja Woody Allen ziemlich großartig und seine Filme. Ja,
ja,
das muss man dazu sagen. Also es ist nicht ganz so einfach, ja.
Und auch hier liegt der Pearl-Index tatsächlich zwischen 1 und 20. Also eine sehr große Range auch wieder und naja. Eigentlich auch nicht so wirklich sicher, ne?
Genau, genau.
Dann gibt es ja noch die natürlichen Methoden der Familienplanung, ne? Beziehungsweise Verhütung. Das sind die sogenannten Fertility Awareness-basierten Methoden, abgekürzt mit FABM. Da war übrigens Beate Uhse 1946 eine der ersten mit ihrer Schrift X, in der sie beschreibt, wie Frau ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage berechnen kann. Das beruht auf der Knaus-Ogina-Methode. Erklär uns das doch bitte noch mal etwas genauer.
Ja, das ist auch interessant. Hier beobachten die Frauen ihren Zyklus wirklich sehr genau. Also zum Beispiel über die Messung der Basaltemperatur, über Cervixschleim oder auch über moderne Zyklus-Apps. Und das Ziel ist es dabei, die fruchtbaren Tage gezielt zu erkennen und entsprechend des Kinderwunsches oder eben nicht in dieser Phase entweder zu verhüten oder auf Sex zu verzichten. Man könnte aber auch umgekehrt sagen, ich nutze diese Methode, um ein Kind zu zeugen. Ja, gibt es ja genauso, die umgekehrte Variante. Und bei korrekter Anwendung kann diese Methode sogar erstaunlich zuverlässig sein. Das reicht jetzt von klassischen Kalenderrechnen bis zur sogenannten symptothermalen Methode, STM abgekürzt, bei der täglich bestenfalls zu einer ganz festen Uhrzeit morgens die Körpertemperatur gemessen wird und auch die Konsistenz des Cervixschleims beobachtet wird. Und das wird oft ergänzt durch Zyklus-Apps, die einen dann auch gezielt führen, dass man auch in der Beurteilung der Temperatur etc. eine gewisse Sicherheit hat. Und was ich auch spannend finde, wird diese symptothermale Methode, also die Beobachtung der Temperatur und die Beobachtung der Symptome des Cervixschleims, sehr sorgfältig akribisch angewandt, dann liegt ihr Pearl-Index immerhin bei 0,4 bis 2.
Mhm.
Aber es kommt auch hier schneller zu Ungenauigkeiten und damit zu höherer Unsicherheit. Also wenn man da mal irgendwie unterwegs ist oder schläft ein bisschen länger, eine andere Uhrzeit beim Aufwachen, beim Messen. Also wenn man sich ausschließlich darauf verlässt, dieses reine Kalenderrechnen gilt eher als unsichere Methode. Mhm. Aber man kann es natürlich zusätzlich gut in die Spur bringen. Und es hat den Vorteil, es ist eine natürliche Verhütungshilfe und auch eine erhöhte Aufmerksamkeit für den eigenen Körper und kann auf die Zufuhr von Hormonen in dem Fall verzichten. Allerdings, es gehört wirklich viel Wissen dazu, viel Einschätzung zum eigenen Körper und auch eine Konsequenz und auch ein sehr regelmäßiger Lebensrhythmus. Also wenn jetzt jemand einen riesigen unregelmäßigen Rhythmus hat, Schichtarbeiterinnen oder eine Stewardess oder wenn ich an meine Zeit leitend ärztlich tätig damals in der universitären Notaufnahme denke mit 12 Nachtschichten im Monat und Wochenenden und das macht es dann schwierig. Also du kannst dich in der Notaufnahme Menschenleben retten und zeitgleich dann die Temperatur messen. Ne?
Ja.
Also das muss man einfach auch sehen. Und was ich aber in unserer ganzen Diskussion und auch an dieser Folge und diesem Thema wirklich gut als Thema finde, dass es jetzt eine Trendwende gibt, dass viele Frauen, auch Männer, viel mehr über sich, ihren Körper lernen wollen, auch den Zyklus besser verstehen wollen und einfach nicht nur alles abwürgen oder einfach mal alles auf Eis legen, nur weil man jetzt mal schnell eine hormonelle Verhütung machen kann. Und das passt auch zum aktuell großen Wandel in der Medizin. Und ich finde es toll, weil jetzt bekommt auch die Frauengesundheit eine gute Aufmerksamkeit, dass man auch in den Symptomen von Krankheiten mehr auf die Geschlechter achtet, welche Symptome, Herzinfarkt, sind bei Frauen ganz anders teilweise als bei Männern.
Mhm.
Und heute weiß man, wie unterschiedlich das ist. Deswegen ist es so wichtig, personalisiert zu denken und individuell. Und das ist eigentlich das Zauberwort der modernen Medizin, eine personalisierte Präzisionsmedizin. Das gilt von der Verhütung bis zur Vorsorge der Fettleber, bis zur Vorsorge von Demenz. Und das ist eigentlich die Zukunft der Medizin.
Dann bleiben wir doch mal da und werfen den Blick noch weiter in die Zukunft. Könnte und sollte sich die Verhütungslandschaft tatsächlich noch weiter verändern? Es wird zum Beispiel weiter intensiv an hormonfreien Verhütungsmethoden geforscht und auch an weiteren Verhütungsmitteln für Männer. Und so. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant.
Ja, das ist ein spannendes Feld, denn das Naheliegendste ist bei den Männern, neben dem Benutzen von Kondomen, die sogenannte Vasektomie. Also die Männer in Deutschland sind hier noch eher zurückhaltend. Hier ist eher so eine 3% Rate bekannt. Andere Länder sind da anders. Zum Beispiel in Großbritannien spricht man von bis zu 19%. Die Kosten sind in Deutschland selbst zu tragen. Die kosten so zwischen 400, 700, 800 Euro. Also es gibt bei der Recherche auffällig ein paar hormonfreie Möglichkeiten, die über Wärme funktionieren. Man muss sagen, es ist anwendbar, aber nicht offiziell zugelassen. Also in dem Fall ein Silikonring, der über Penishoden gedrückt wird und der dann durch den Körperkontakt warm wird und dadurch die Spermienproduktion reduziert. Und schon nur 2 Grad Temperaturunterschied macht die Spermien schlechter, wahrscheinlich auch in ihrer Bewegungsgeschwindigkeit. Das klingt jetzt lustig, aber es gibt in der Tat auch beheizbare Unterhosen, Wärmepads, ja, die den gleichen Effekt haben sollen. Es wird aber wirklich noch diskutiert und gestritten, ab wann denn das als sichere Methode gilt. Denn ich meine, ein einziges Sperma reicht schon für eine Schwangerschaft. Ja. Insofern finde ich diese Methode, glaube ich, eher ein bisschen zweifelhaft und außerdem schützt sie auch nicht von Geschlechtskrankheiten. Aber der Vollständigkeit halber haben wir gesagt, wir gucken, was alles zu dem Thema zu holen ist, erzählen wir das. Und es gibt immer mehr Projekte, die auch Verhütung für Männer zur Sache machen. Und aber viele Forschungsprojekte drohen da immer wieder einzuschlafen, weil auch hier Geld fehlt aus verschiedensten Quellen, ob vom Bund, von der Industrie. Es gab mal eine große Studie vor knapp 20 Jahren der WHO mit der Pille für den Mann. Da haben rund 400 Männer aus 8 Ländern mitgemacht. Mhm. Die haben keine Pille bekommen, sondern alle 8 Wochen eine Verhütungsspritze hormonell, die Spermienproduktion verhindert. Jetzt vom Ergebnis, die Wirkung war ziemlich gut. Es wurde auch gut relativ vertragen, aber die Studie wurde 2011 beendet, da 10% der Gesamtbeteiligten über zu viele Nebenwirkungen klagten, also starke Stimmungsschwankungen, gestörte Libido etc. Also die Studie wurde nicht abgebrochen, weil sich die 10% beklagten, sondern weil die WHO damals gesagt hat, mit den Nebenwirkungen ist das Projekt irgendwie nicht tragbar.
Das ist doch irre, oder? Ja, weil genau die gleichen Nebenwirkungen haben wir Frauen bei der Pille auch und da ist es in Ordnung. Also in Anführungsstrichen in Ordnung. Das gibt's doch nicht. Über sowas kann ich mich aufregen, Anne.
Ja, nee, ich glaube, das zeigt einfach, dass man da auch noch viel mehr Bewusstsein schaffen muss. Das einfach auch, ich glaube, das hängt ja nicht nur mit der Pille zusammen. Das geht ja jetzt auch vielleicht in Medikamente, in andere Richtungen, ob das Statine sind oder Protonenpumpenhemmer und so weiter. Alles, was lange und regelmäßig eingenommen wird, auch oft aus berechtigten Gründen, muss hinterfragt werden. Und ich muss sagen, man hört von sehr vielen Frauen, wenn die auch länger die Pille genommen haben und dann die Pille absetzen und sie sagen auf einmal, ich habe ja so einen Zuwachs an Energie. Ja, die Haut ist anders, die Konzentration ist anders. Also das ist schon ein massiver Eingriff. Mhm.
Und wir hatten ja hier im Podcast auch schon das Postpill-Syndrom. Ne? Das hatten wir auch in einer Sprechstunde mal erklärt. Also so ganz ohne ist das nicht, was wir unseren Körpern damit zumuten, mit der hormonellen Verhütung über die Pille. Ja.
Richtig.
Ja. Anne, ich dachte ja ganz lange, dass das Pendant zur Gynäkologie die Urologie sei. Ist es aber nicht.
Nein.
Klär mich mal auf, klär uns mal auf, bitte.
Also es gibt da die Andrologie von Andros, griechisch der Mann. Die befasst sich mit den Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane. Da gibt es sehr selten Schwerpunktpraxen. Deswegen gibt es dann doch oft auch die Urologiepraxis als Ansprechpartner. Ich glaube übrigens, dass das Thema auch Wechseljahre beim Mann, da sind die Männer, finde ich, noch auch im Nachteil. Da müsste noch viel mehr auch Aufmerksamkeit erfolgen, weil die haben genauso ihre Themen, ne, wie wir Frauen. Jetzt kommt auch da erstmal eine Aufmerksamkeit. Bei den Frauen ist schon viel mehr passiert. Da finde ich, muss eine Emanzipation in der männlichen Medizin sein. Mhm. Und es ist wirklich so, dass Gesundheit sehr weiblich ist, ne? Dass auch die Frauen eher die Männer dazu bringen, Mensch, geh doch mal in die Arztpraxis, lass doch mal das und das checken. Ne? Das sind Männer, sind einfach Risiko anders unterwegs. Das liegt einfach wahrscheinlich wirklich in unseren natürlichen Charakteren oft, ne? Dass da Frauen noch anders sind. Aber das machen die Andrologen.
Interessant. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Abschließend, welches ist die beste und körperschonendste Verhütungsmethode? Und können wir das überhaupt so pauschal sagen?
Nein, das kann man nicht so pauschal sagen. Die beste, die einzig wahre, ja, Verhütungsmethode.
Die gibt's nicht.
Die gibt's nicht, die wird's nie geben. Und die gibt's auch in der Medizin nicht, die einzige Wahrheit. Entscheidend ist die jeweilige Lebenssituation. Also vor allen Dingen, ne, gibt es Vorerkrankungen, gibt es eine familiäre Vorbelastung mit Thrombosen, sind Kinder geplant. Kritisch wird es natürlich, wer oft wechselnde Sexualpartnerschaften hat. Vielleicht ist das auch so ein Umdenken, ne, was man sich da unter Umständen so holen könnte, ohne dass wir hier den Spaß verderben, sondern wir wollen einfach, dass Menschen gesund und mit Freude ihr Leben leben. Und moderne Verhütung bedeutet, eine Lösung, finde ich, zu finden, wo beide Partner sich Gedanken darum machen. Und das kann man ja in einem liebevollen Gespräch machen. Ich denke, sowas kann auch eine Partnerschaft einfach sehr, sehr schön auf ein gutes neues Level heben.
Und vertiefen.
Und vertiefen, absolut.
Also sind wir uns einig, die Verantwortung für Verhütung sollte stärker zwischen den Geschlechtern verteilt werden. Shared Responsibility liest man da immer wieder. Und solange bleibt es vor allem ein Thema, das Frauen betrifft, zumindest medizinisch, gesellschaftlich und gesundheitlich. Aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg.
Absolut. Und genau deswegen ist ja die Aufklärung, die wir hier machen, so wichtig. Also je mehr wir über unseren Körper wissen, je mehr wir ihn auch schätzen, desto selbstbestimmter können wir auch Entscheidungen treffen.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Anne. In der nächsten Folge steht eine neue Folge zur Longevity an. Wir dröseln auf, warum unser Schlaf zu den wichtigsten Hebeln der Langlebigkeit zählt. Bewertet uns gerne dort, wo ihr uns hört, zum Beispiel auf RTL Plus. Und eure Fragen schickt ihr uns an podcast@docfleck.com. Bis nächste Woche.
Macht was draus und viel Spaß bei allem, was ihr tut.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.